Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 9. Abendvorlesung trägt den Titel Christus, ein neuer Gesetzgeber? Nach den neuesten Berechnungen der ethnologischen Statistiker leben gegenwärtig über 1400 Millionen Menschen auf der Erde, und unter denselben bekennen sich noch nicht ganz 400 Millionen, also noch nicht der dritte Teil der Menschheit, zu Christus, in dem allein Heil und Seligkeit zu finden ist. Eine so erschreckliche, wahrlich beweinenswürdige Tatsache das ist, so ist doch nicht weniger schrecklich und nicht weniger beweinungswürdig, dass nun auch unter diesen 400 Millionen sogenannter Christen beinahe die Hälfte noch Anhänger sind des Papstes, des Antichristen. Es ist das ein so schauerliches, trauriges Geheimnis, dass wahre Christen sich fürchten, offenen Auges hineinzuschauen in diesen Abgrund unbeschreiblichen Jammers und Elends. Wohl wollen jetzt sehr viele, ja, fast die meisten, welche Lutheraner sein wollen, nichts davon wissen, dass der Papst der Antichrist und das Papsttum das Antichristentum sei. Wenn die rechtgläubig-amerikanisch-lutherische Kirche das noch heute bekennt in vollem Ernst mit der ganzen Kirche der Reformation und in Übereinstimmung mit den Bekenntnissen dieser Kirche, so nennt man das im besten Falle eine Schrulle beschränkter Köpfe, die der Zeit nicht folgen wollen. Woher mag das kommen? Das kommt vor allen Dingen daher, dass man nicht mehr weiß, was den Antichristen zum Antichristen, was das Antichristentum zum Antichristentum macht. Man spricht nämlich, wir geben wohl zu, dass es viele Päpste gegeben hat, namentlich im Mittelalter, welche wahre Scheusale waren, welche, wie selbst papistische Schriftsteller zugeben, die Hölle verschlungen hat. Man gibt zu, dass auch noch heute viele erschreckliche Gräuel dort im Schwange gehen, aber man spricht, wo gibt es eine Kirche, in der nicht Irrtümer vorhanden sind, ja, wo nicht Judasse sind? Man gibt ferner zu, dass im Papsttum die gräulichsten Ketzereien im Schwange gehen, aber man betont, dass man ja auch im Papsttum an den drei ökumenischen Bekenntnissen durchaus festhalte. Denn als im Jahre 1545 das Tridentische Konzil eröffnet wurde und sich feierlich konstituierte, da begann man damit, jene drei Bekenntnisse herzusagen. So ruft man uns zu. Auch die Päpste glauben, die Bibel im Alten und Neuen Testament wäre Gottes offenbartes Wort, dass Gott dreieinig sei, dass Christus Gott und Mensch in einer Person sei, ein Heiland der Welt sei. Sie bekennen eben so gut wie wir, sagt man, eine noch zu erwartende Auferstehung der Toten, ein jüngstes Gericht über alles Fleisch. Sie glauben auch, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Weit gefehlt also, setzt man hinzu, dass das Papsttum sollte das Antichristentum sein. So ist es vielmehr ein starker Damm gegen die schreckliche Sündflut des Unglaubens, welche über die Christenheit gekommen ist. Pantheismus, Materialismus, Atheismus, Sozialismus, Nihilismus, Anarchismus und was alles diese schrecklichen Erbschaften der neueren Zeit sind, hält man für das Antichristentum. Aber woher kommt es, frage ich nochmals, woher kommt es, dass man daraus schließen will? Also ist das Papsttum nicht das Antichristentum und der Papst nicht der Antichrist. Man bedenkt eben vor allem dieses nicht, dass der Papst will der Stellvertreter Christi auf Erden sein und das sichtbare Oberhaupt der ganzen Christenheit. Wenn er das sein will, so muss er ja auch viele christliche Lehren bekennen. Er muss sich maskieren, sonst könnte ein Antichrist innerhalb der Christeneinheit unmöglich existieren. Und er muss ja den Feinden aller Religionen und den Feinden der christlichen Religionen den Kampf erklären. Denn er weiß, wenn Christus fällt, so muss auch der Antichrist fallen. Denn wenn er fällt, dessen Statthalter er sein will, so ist es auch mit seiner Statthalterschaft zu Ende. Wenn der Papst für Christus und das Christentum scheinbar kämpft, so kämpft er für sich und sein Reich. Aber das Allerwichtigste ist dies, dass der Papst allein in der ganzen Christeneinheit, denn jene Gemeinschaften, welche den dreieinigen Gott leugnen, rechne ich nicht zur Christeneinheit, dass der Papst ganz allein in der ganzen Christenheit ein Feind ist der freien Gnade in Christus, ein Feind des Evangeliums unter dem Schein des Christentums, unter Nachäffung christlicher Institute. Darauf werden wir hingeleitet durch Thesis Nummer 5. Die erste und zwar offenbarste und gröbste Art und Weise der Vermischung von Gesetz und Evangelium ist, wenn man wie dies Papisten, Socinianer und Rationalisten tun, Christus zu einem neuen Moses oder Gesetzgeber und so das Evangelium zu einer Werkslehre macht. Hingegen wie die Papisten, die verdammt und verflucht, welche das Evangelium als eine Botschaft freier Gnade in Christus lehren. Dass das aber die Papisten tun, dafür zwei Zeugnisse. Das Tridentische Konzil, welches das Papsttum wieder aufbauen wollte, nachdem es tödliche Wunden erhalten hatte durch Luthers Reformation, wurde bekanntlich 2 Monate vor Luthers Tod eröffnet. In Sektion 4 heißt es: Der hochheilige, ökumenische und allgemeine im Heiligen Geiste rechtmäßig versammelte Trienter Kirchenrat. Sich dieses stets vor Augen haltend, damit nach Entfernung der Irrtümer in der Kirche die Reinheit des Evangeliums bewahrt werde. Dasjenige, was zuvor durch die Propheten in den Heiligen Schriften verheißen, unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, mit eigenem Munde zuerst verkündigt, dann befohlen hat, dass es durch seine Apostel als die Quelle sowohl aller Heilswahrheit als Sittenvorschrift aller Kreatur gepredigt werde und so weiter. Das klingt nicht so schrecklich im Anfang. Das ganze Geschmeiß der antichristlichen Bosheit redet auch davon, dass das Evangelium heilsame Lehren enthalte. Aber gleich setzen sie hinzu, dass es auch Sitten vorschreibe. Das sei es, was Christus gewollt habe, wenn er sage: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Da habe er sagen wollen: Saget ihnen das Evangelium, sagt ihnen, was für Sitten und was für Werke sie tun sollen. Da sehen wir auch, dass sie das Evangelium im wahren Sinn des Wortes nicht haben wollen, es nicht annehmen. In ihrem Sinn ist es im besten Falle ein Gesetz, wie es Mose gebracht hat. Sie treiben auch nicht sowohl Gottes Gebote als vielmehr die Gebote der Kirche. Übertritt einer Gottes Gebote, dann lassen sie ihn in Ruhe. Aber übertritt er die Gebote der Kirche, so quält man ihn so lange, bis er zugibt, er habe eine Todsünde begangen, dass er zum Beispiel am Freitag Fleisch gegessen hat. In Sektion 6, 21 steht Folgendes: Wenn jemand sagt, dass Christus Jesus den Menschen von Gott als Erlöser gegeben worden ist, dem sie vertrauen sollen, und nicht auch als ein Gesetzgeber, dem sie gehorchen sollen, der sei verflucht. Damit ist das ganze Christentum umgestoßen. Wenn Christus in die Welt gekommen ist, um uns neue Gesetze zu bringen, dann könnten wir wohl sagen, er hätte können oben bleiben im Himmel. Moses hatte uns schon ein so vollkommenes Gesetz gebracht, dass wir es nicht erfüllen konnten. Wenn nun Christus uns noch neue Gesetze gebracht hätte, so hätte uns das müssen zur Verzweiflung bringen. Dagegen ist schon das Wort Evangelium. Dass Christus selbst ein Wort Evangelium nannte, wissen wir aus Markus 16,15. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und damit man wisse, was er unter Evangelium verstehe, setzt er den konkreten Inhalt hinzu, wer da glaubet und getauft wird, und so weiter. Wenn Christi Lehre ein Gesetz wäre, dann wäre es nicht ein Evangelium, nicht eine Freudenbotschaft, sondern eine Trauerbotschaft. Gehen wir in das Alte Testament, so sehen wir ebenfalls, was für eine Bewandtnis habe mit seiner Lehre. 1. Moses 3,15: Und derselbe soll dir den Kopf zertreten. Was liegt in diesen Worten? Dieses, der Messias, der Erlöser, der Heiland, werde nicht kommen und zu sagen, was wir tun müssen, welche Werke wir verrichten müssen, um uns aus dem schrecklichen Reich der Finsternis, der Sünde und des Todes herauszukommen, sondern das werde der Messias selbst tun. Das werde er uns nicht überlassen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt doch nichts anderes als, er werde das Reich des Teufels zerstören. Des Menschen Aufgabe ist nur, zu erkennen, er sei erlöst. Er sei frei aus diesem Kerker, habe nichts zu tun, als zu glauben, es anzunehmen und sich von Herzen darüber zu freuen. Wenn gesagt werde, er wird euch selig machen, so wäre das nicht so tröstlich, auch nicht, wenn es hieße, ihr müsst ihm glauben. Dann hätte man gar nicht gewusst, was unter diesem Glauben zu verstehen sei. Dieses Proto-Evangelium war die Quelle, woraus die Gläubigen im Alten Testament ihren Trost schöpften. Da war es wichtig, dass sie wussten, es kommt einer, der wird uns nicht nur sagen, was wir tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Nein, der Messias selbst wird es alles tun. Nun kann ja keine Frage sein, wenn das Reich des Teufels zerstört ist, was ich tun muss. Ist es zerstört, dann bin ich frei, dann habe ich nichts zu tun, als mir das anzueignen. Das meint ja die Schrift mit dem Wort Glaube. Das heißt, eigne es dir an, was Christus erworben hat. Man könnte nun noch viele Weissagungen zum Beweis hierfür bringen. Nur noch an eine erinnere ich Sie, welche uns recht zeigt, was die Lehre des Evangeliums eigentlich sei. In Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, dass ich sie aus Ägyptenland führete, welchen Bund sie gar nicht gehalten haben, und ich sie zwingen musste, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Und wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sage, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Einen neuen Bund will Gott also machen. Das ist wohl zu merken. Dieser Bund soll uns kein Gesetzesbund sein, wie der Bund, welcher Gott mit Israel auf dem Berg Sinai aufrichtete. Der Messias wird nicht sagen, ihr müsst so und so beschaffen sein, müsst so und so leben und die Werke müsst ihr tun. Nein, der Messias wird keine solche Lehre bringen. Er schreibt gleich das Gesetz in ihr Herz hinein, sodass ein solcher Mensch sich selbst ein Gesetz ist. Nicht von außen wird er gezwungen, sondern von innen wird er gedrungen. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Damit wird der Grund angegeben zu dem Vorhergehenden. Das ist die Summa des Evangeliums Christi. Vergebung der Sünden aus freier Gnade um Christi Jesu selbst willen. Wer darum denkt, Christus sei ein neuer Gesetzgeber, er habe uns neue Gesetze gebracht, der durchstreicht das ganze Christentum. Denn dadurch unterscheidet sich die christliche Religion von allen anderen Religionen der Welt. Alle anderen Religionen sagen, so und so musst du beschaffen sein, die und die Werke musst du verrichten, wenn du in den Himmel kommen willst. Die christliche Religion sagt aber, du bist ein verlorener und verdammter Sünder. Du kannst dich nicht selbst selig machen. Aber verzweifle darum nicht. Es hat einer für dich die Seligkeit erworben. Christus hat dir die Pforten des Himmels aufgetan und ruft dir zu, komm, es ist alles bereit, komm zur Hochzeit. Daher sagt auch Christus, ich bin ein Arzt für die Kranken und nicht für die Gesunden. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Frommen. Wo wir den Herrn Jesus sehen, da ist er von Sündern umgeben, und hinter ihm stehen lauernd die Pharisäer. Aber hungernd und dürstend stehen die Sünder um ihn. Er hat ihnen das Herz abgewonnen, an ihn. Obgleich die göttliche Majestät aus ihm hervorleuchtete, getrauen sie sich heran, gewinnen Vertrauen zu ihm. Die Pharisäer sagen bitter, dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. Der Herr hört es, und wenn er es auch nicht gehört hätte, so wusste er es doch. Und was tut der Herr? Er verteidigt sich nicht, er sagt nicht, ich will keine Sünder, sondern Fromme haben, sondern er bestätigt ihre Aussage, ja, ich will die Sünder haben. Und er beweist ihnen das mit dem Gleichnis vom verlorenen Schäflein. Der Hirt nimmt das verlorene Schäflein an, und wenn es noch so zerrissen und verwundet ist, er nimmt es auf seine Achsel und trägt es heim mit Freuden. Ferner erklärt er sein Verhalten in dem Gleichnis vom verlorenen Groschen. Das Weib sucht den Groschen im ganzen Haus, sucht ihn im Schmutz. Und hat sie ihn gefunden, so ruft sie ihre Freundinnen und spricht, freut euch mit mir, ich habe meinen Groschen gefunden, den ich verloren hatte. Dann fügt der Herr noch das unvergleichlich schöne Gleichnis vom verlorenen Sohn hinzu. Da sagt der Herr also, das ist meine Lehre, dazu bin ich gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Sehen Sie das ganze Leben Jesu an. So sehen Sie, er geht nicht umher wie ein stolzer Philosoph, wie ein Moralist, der lauter Tugendhelden um sich hat, die er lehrt, wie sie den höchsten Grad philosophischer Vollkommenheit erreichen können. Nein, er geht umher und sucht die verlorenen Sünder und sagt sogar, dass die Huren und Zöllner werden eher ins Himmelreich kommen als die stolzen Pharisäer. Damit zeigt er uns recht deutlich, was sein Evangelium ist. Dasselbe sagen aber auch alle Apostel. Johannes 1, Vers 17. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da setzt Johannes das Gesetz der Gnade und Wahrheit gegenüber. Also muss er doch unter Gnade und Wahrheit auch eine Lehre verstehen. Es ist so viel als Christi Lehre ist die Lehre von Gnade und Wahrheit. Gnade brauche ich nicht zu erklären. Und unter Wahrheit ist zu verstehen, ich lehre das Wesen dessen, was im Alten Testament nur vorgebildet ist. Im Alten Testament war nur der Schatten. Ich bringe das Wesen. Der ganze levitische Gottesdienst war nur typisch. Christus aber brachte das, was im Alten Testament abgeschattet war. Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Damit ist auf das Klarste ein solcher Gedanke abgewiesen, als sei Christus gekommen, ein neues Gesetz zu predigen. Denn hätte er das getan, so wäre er auch gekommen, die Welt zu richten. Denn das Gesetz richtet den Sünder. Aber nein, Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, die Welt zu richten, sondern dass die Welt, die verlorenen, verfluchten, verdammten Sünder, meint er, durch ihn selig werde. Denn warum heißt es die Welt? Die Welt ist abgefallen und verloren. Aber der Heiland bringt eine süße Lehre. Und wenn ihr auch jedes göttliche Gebot schuldig seid, verzagt nicht, ich bringe euch Vergebung, Heil und Seligkeit. In Römer 1, die Verse 16 und 17. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sintemal darinnen geoffenbaret, wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. In 1. Timotheus 1, Vers 15 steht geschrieben, das ist je gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen. Ist es nun nicht erschrecklich, wenn angesichts dieser klaren Sprüche im Papsttum gelehrt wird, was in der Schrift Evangelium genannt wird, ist nichts anderes als ein neues Gesetz? Anderwärts führen sie das näher aus und sagen, viele Gesetze seien aus Christi Munde gegangen, von denen habe Mose nichts gewusst. Darunter rechnen sie die Feindesliebe, dass man sich nicht rächen soll, dass man nicht wieder fordern soll, was einem genommen ist und so weiter. Da sagen sie, das sind lauter neue Gesetze. Aber nein, schon Mose sagt, du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten als dich selbst. Christus hat nun dieses Gesetz Mose nicht aufgehoben, aber hat auch keine neuen Gesetze gegeben, sondern hat das Gesetz in seinem geistlichen Sinn aufgeschlossen. Darum sagt er auch in Matthäus 5, Vers 17, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also ist er nicht gekommen, Gesetze zu geben, sondern das Gesetz zu erfüllen, damit wir seiner Erfüllung genießen können. Hören wir nun weiter, wie das Tridentische Konzil nichts vom Evangelium wissen will und denjenigen verdammt und verflucht, welche das Evangelium als eine Botschaft freier Gnade Gottes in Christus lehren. Das Tridentische Konzil sagt in Sektion 6, wenn jemand sagt, die Menschen werden gerechtfertigt, entweder allein durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi oder allein durch die Vergebung der Sünden, mit Ausschluss der Gnade und Liebe, die in ihren Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen wird und ihnen inhaftet, oder auch, dass die Gnade, durch welche wir gerechtfertigt werden, nur die Gunst Gottes sei, der sei verflucht. Wenn jemand sagt, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als ein Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, welche die Sünden um Christi willen nachlässt, oder dass dieses Vertrauen es allein sei, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei verflucht. Wenn jemand sagt, dass der Gerechtfertigte durch die guten Werke, die von ihm durch die Gnade Gottes, und dass der Verdienst Jesu Christi, dessen lebendiges Glied er ist, geschehen, nicht wahrhaft verdiene die Vergebung der Gnade, das ewige Leben, und, sofern er in Gnade verscheidet, desselben ewigen Lebens Erlangung, der sei verflucht. Ich meine, deutlicher kann es nicht bewiesen werden, dass der Papst der Antichrist ist. Sie müssten dennoch ganz blind sein und nichts wissen vom Christentum. Die Papisten machen überall Kreuze hin, aber was ist das weiter als Heuchelei? Sie haben nur die Kreuze, aber nicht Christus. Immer wieder liest man, die Maria solle ihnen helfen, dass das Schifflein Petri nicht untergehe. Sagen, Jesus ist unser Hort und Fels und so weiter, wollen sie nicht gerne. Wahrlich, die allerschlimmsten Sekten innerhalb der Christenheit sind weniger schlimm als der Papst. Denn alle Sekten ohne Ausnahme geben zu, wenn der Mensch selig werden will, so kann er es nur durch den Glauben an Gottes Gnade in Christus Jesus. Das Evangelium wird wohl in allen Sekten verdunkelt, aber nicht verdammt und verflucht, wie der Papst es tut. Und weil diese These noch in allen Sekten bleibt, so sind sie ungleich besser als das Papsttum. Das sind verfälschte Kirchen. Aber die Papstkirche ist eine falsche Kirche. Falsches Geld ist kein Geld. So ist auch die Papstkirche eine falsche Kirche, keine Kirche. Die Sekten sind korrupte Gemeinden. Aber die Papstkirche ist eine Unkirche. Ich meine nicht die römische Kirche, sondern die Papstkirche, die, welche dem Papst sich unterworfen, seine Dekrete annehmen und diese Flüche mit nachsprechen. Das ist die Synagoge des Satans. Nun spricht man. Christus sagt ja in Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also lege Christus auch eine Last auf. Ja, die Römischen sagen, dieses Joch und diese Last Christi, diese Selbstverleugnung und das Aufsichnehmen des Kreuzes sei viel schwerer als das Gesetz Mose. Sie sagen, Mose hat nur die grobe, äußerliche Tat verboten. Daher sie auch meinen, Christus verstehe unter den Alten, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, den Moses. Aber Christus will sagen, die Alten haben euch in ihren Aufsätzen gelehrt. Wenn ihr die grobe Tat nicht begeht, so habt ihr das Gesetz gehalten. Nun legte Christus das Gesetz Mose in seinem wahren Sinn aus. Luther schreibt in Bezug hierauf, diejenigen irren gewaltig, die all hier das Joch Christi auslegen durch das evangelische Gesetz, das ist, durch die Gebote, insofern sie von Christus gegeben werden. Das Evangelium und das evangelische Gesetz sind bei ihnen Synonyme. Sie nennen es auch Nova Lex. Und haben sich die Sophisten all hier sehr sauer werden lassen, zu zeigen, wie das Joch Christi leichter sei als das Joch Mose, Dadurch Mose nur allein das Werk verbot, Christus aber auch noch dazu ein jegliches unnützes Wort und das ganze Herz untersagte. Sie sagten, das Gesetz Mose sei leicht gewesen, da Mose nur die grobe, äußerliche Tat verboten habe. Das behaupten sie, um zu beweisen, dass man im Alten Testament durch das Gesetz hätte können selig werden. Denn das sei ja nicht so schwer gewesen. Das Gesetz im Evangelium sei nur insofern leicht, als es die Beschneidung und das Zeremonialgesetz aufgehoben habe. Aber das Joch und die Last, davon Christus hier redet, ist nichts anderes als das liebe Kreuz. Endlich haben diese blinden Leute den Schluss gemacht. Das Gesetz und Evangelium verhielten sich gegeneinander wie Überschuss und Übertretung, nämlich das Gesetz sei in dem Stück leichter als das Evangelium, weil es nicht das Herz, sondern die Hand oder äußerliche, grobe Tat verbiete. Hingegen das Evangelium sei darin leichter als das Gesetz, weil es die Beschneidung und die Zeremonien aufgehoben hätte. O Blindheit! Welche sich wohl für solche Leute schickt, die das Evangelium aus Verachtung nicht lesen wollen. Das hätte man vielmehr lehren sollen, wie wunderbar die Kraft Christi an seinen Heiligen sei, der durch den Glauben in den Herzen der Menschen den Tod in ein Gelächter, die Strafe in eine Freude, die Hölle in einen Himmel verwandle. Denn die, so an ihn glauben, verlachen und verachten alle diese Übel, vor welchen die Welt und das Fleisch erschrecklich fliehen und Abscheu tragen. Das nennet Christus ein süßes Joch und eine leichte Last. Das ist, mit Freuden das Kreuz tragen, gleich wie Paulus spricht. Wir rühmen uns der Trübsalen. Sobald der Mensch durch wahre Buße zum lebendigen Glauben gekommen ist, dann ist er ein seliger Mensch, dann steht er schon vor den Pforten des Himmels, und sobald der Tod kommt, öffnen sich die Tore und er geht hinein. Aber weil es doch gefährlich ist, dass ein Christ nur gute Tage hat in dieser Welt, so hat der Heiland auch dafür gesorgt und ihm das Kreuz auferlegt. Sobald ein Christ seinen Glauben bekennet mit Wort und Tat, so werden ihm die Leute Feind. Wenn die Feindschaft auch nicht äußerlich auftritt, so macht sie sich doch bemerkbar und macht dem Christen viel Not. Ja, wie mancher hat sein Leben müssen lassen für Christus. Aber wie leicht ist die Last Christi gegen die Last des Gesetzes? Wer die Last des Gesetzes fühlt, der sagt, ich bin die elendste Kreatur. Ja, sie stürzt in Verzagung und Verzweiflung. Wer weder unter dem Gesetz noch unter dem Evangelium lebt, nun, der lebt eben wie ein Tier dahin. Aber wehe ihm, wenn sein Auge geöffnet wird nach dem Tode. Ein Christ aber kann sich darauf freuen, dass ihn Gott aus dem Jammer und Elend dieses Lebens erlösen wird. Dann kann er Halleluja singen. Beispiele haben wir an den Märtyrern. Die gingen nicht weinend und klagend zum Richterplatz. Nein, sie sind mit Freuden und Jauchzen dem Märtyrertod entgegengegangen. Da hat sich Christi Wort erfüllt. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lassen Sie sich das nicht bloß gesagt sein, sondern wenden Sie das auf sich an. Denn das ist der Hauptzweck dieser Abendstunden. Sie im Christentum zu fördern. Gott gebe, dass es nicht umsonst ist.